Sie hören eine Veranstaltung der Leipziger Buchmesse. Für die Inhalte ist die Leipziger Buchmesse nicht verantwortlich. Viel Spaß beim Hören.
Dazu bringen, was da überhaupt war. Noch mit dritten und vierten Personen dazu.
Kindern, was du gefragt hast, ist ja so, das ist ja jetzt nur ein ganz kleiner Ausschnitt und es geht schon auch zurück und wir sind einfach von einer Diktatur in die andere gekommen, also so ist es nun mal und das mit diesem, man kann es nicht verstehen, aber Bücher können helfen, Geschichten, die man erzählt und gestaltet, die können helfen, also ein Gefühl zu entwickeln dafür. Und es gibt also diese Sabine Wulff, diese Verfilmung, es war ja ein Kultfilm, der schon auch einiges zeigt. Und ich habe ja, in jedem Buch kommt einfach auch dieses Thema wieder durch bei mir. Und das ist das Einzige, was ich machen kann, darüber schreiben. Und mit erklären geht es nicht. Das ist wahr.
Gut, danke. Ja, ich denke, man kann es zeigen, wie es ist. Erklären kann man nicht alles, ja.
Dankeschön.
Okay, vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Wenn Sie Interesse haben, auch nochmal in das Buch zu schauen, wir haben es am Stand. Das ist hier 2, 3 Reihen weiter, G501 auf dem Stand der Stadt Magdeburg. Das ist da, wo dieser schöne bunte Kiosk steht. Da haben wir das Buch. Wir haben eine schöne Leseecke. Können sich reinkuscheln, ein bisschen lesen und darin blättern. Vielen Dank.
Dankeschön.
Thank you. dem Überangebot hier.
Nicht von mir, ich bin heute schon zweimal im Regen gekommen. Kommen Sie ein bisschen näher.
Liebe Gäste, ich begrüße Sie ganz herzlich zur Lesung andernorts mit Thomas Berger, der aus Hessen zu uns gereist ist. Ich bin ganz glücklich, wir haben also mit Thomas Berger jetzt zwei Bücher machen dürfen. Einmal diesen Band mit Kurzprosa, Erzählungen und Kurzgeschichten und ein zweiter Band Lyrik, wo die Lesung am Sonntag stattfindet. Und es war also wirklich die Herstellung dieses Buches eine große Freude, weil man den Kurzgeschichten anmerkt, dass Herr Berger wirklich sehr sprachlich, sehr konzentriert schreibt, sehr präzise die Beschreibung, wo man merkt, dass selbst bei so einfachen Sachverhalten, wenn zum Beispiel ein Unglücksrabe die Rolle spielt in einer Geschichte, dass er die Sprache so präzise setzt, das ist einfach wirklich sehr schön. Und auch andere Geschichten, die, aber ich glaube, ich erkläre zu den Geschichten lieber gar nichts, sondern die hören wir uns einfach an. Und ich wünsche Ihnen einfach, was ich vielleicht noch sagen müsste, dass Herr Berger schon mehrfach ausgezeichnet wurde für seine Lyrik. Er versucht das immer in seiner Bescheidenheit so ein bisschen wegzulassen, aber die Geschichten sind jetzt mal wieder was ganz anderes. Also ich wünsche Ihnen gute Unterhaltung dabei.
Dankeschön. Ja, meine Damen, mein Herr, schön, dass Sie da sind. Ich beginne gleich mit der ersten Geschichte, die diesem Band den Titel gegeben hat, Andernorts. Wer wäre nicht gerne von uns manchmal an einem anderen Ort? Die Pistole zitterte ein wenig, doch Maggie Barnes war fest entschlossen. Es musste ein Ende haben. Alles musste ein Ende haben. Sie fixierte den Mann mit weit geöffneten Augen. Der Zeigefinger umspannte den Abzug der Walther P38 Kaliber 9 mm. Bilder der vergangenen Nacht huschten durch ihren Kopf. Nein, so konnte es nicht weitergehen. Sie musste Schluss machen. Richard, ihr Mann, konnte durchaus charmant sein, wenn er wollte. Dann liebte sie ihn. Doch solche bestrickenden Phasen, meist handelte es sich nur um Momente, waren selten geworden, äußerst selten. Immer öfter bekam er Wutausbrüche und schlug auf sie ein. Oder, was noch verletzender für sie war, er verstieg sich zu hämischen, bissigen, zynischen Bemerkungen, wie besonders ätzend in den zurückliegenden Stunden. Nun aber würde das Martyrium der mehr als 40 Jahre dauernden Ehe für Maggie Barnes vorüber sein. Mit der Linken hielt sie den Zettel hoch. Der Mann hinter dem Schalter nickte beruhigend. Es wirkte fast, als wollte er Verständnis für ihre Lage signalisieren. Ohne Anzeichen von Nervosität händigte er ihr $5,000 aus. Und jetzt geschah das gänzlich Unerwartete. Anstatt eiligst die Flucht zu ergreifen, nahm die Bankräuberin mit entspannter Miene in der Führung in Kansas City. Hölle zu entkommen, als vorsätzlich eine Straftat zu begehen. Jetzt ist sie also andernorts und froh. Ja, eine andere Geschichte, die Sie vielleicht so ähnlich auch schon mal sich haben vorstellen können. Fern von Kreta. Nein, ich bin nicht Theseus, jener attische Staatsheros, dem es gelang, die Athener von einer überaus seltsamen Bürde zu befreien. Sie mussten nämlich, wir erinnern uns, Minos, dem König Kretas, in gewissen Abständen 7 Knaben und 7 Mädchen als Tribut ausliefern. Die armen Kinder warf der kretische Herrscher sodann dem Minotaurus, einem Ungeheuer mit Menschenleib und Stierkopf, zum Fraß vor. Ach, wäre ich doch Theseus, der schöne junge Mann. Ariadne, Tochter des Minos, hätte sich in mich verliebt und mir heimlich sowohl das Schwert gegeben, mit dem ich den Minotaurus töten konnte, als auch die Fadenknäuel, welche mich aus dem Bauwerk führten, in dem das Mischwesen eingesperrt war. Nun aber lebe ich fern von Kreta, warte vergeblich auf Ariadne und irre seit Stunden verzweifelt durch Höhlengänge, genauer durch ein Labyrinth. Wie bin ich nur in dieses verwirrende, schwindelerregende Ineinander von Pfaden geraten, aus dem ich nicht herausfinde? Ich versuche, mich zu erinnern. Doch es dauert ein paar Minuten, bis sich die Einzelheiten des Tages zu einem stimmigen Bild zusammenfügen. Denn der wohlklingende Ton einer Lautsprecherstimme, die von Dank und Abschied spricht, erheischt meine Aufmerksamkeit. Noch liege ich in der Fundgrube mit den stark reduzierten Teilen und rufe mir, was geschehen war, Stück um Stück ins Gedächtnis zurück. Ich hatte schon oft von dem Unternehmen gehört, in dessen Hallen ich ein Gefangener war. Man schwärmt geradezu von der schier unbegrenzten Menge an Produkten, den vielfältigen Möglichkeiten in der weitläufigen Anlage von 3-stöckigen Gebäudeteilen, Außenflächen und kostenlosen Parkplätzen miteinander zu verbinden, was das Herz begehrt, schauen, erleben, lustwandeln, schlemmen, einkaufen. Wer möchte derlei gebündelte Angebote nicht wenigstens einmal in Augenschein nehmen? Also fuhr auch ich auf die grüne Wiese, welche freilich in unserem Falle weder eine Wiese noch grün ist. Aber warum hatte ich mich eigentlich auf den Weg gemacht? Jetzt fällt es mir wieder ein, mein Spiegelschränkchen im Bad. Ich wollte mein Spiegelschränkchen im Bad ersetzen. Wo, dachte ich, würde sich mir eine größere Auswahl solcher Stücke bieten als in dem hochgerühmten Warenhaus, dem Tempel des Konsums? Nun muss ich zum besseren Verständnis anmerken, dass der global agierende Konzern seinen Ursprungssitz in einem Land hat, dessen Sprache unser einem völlig fremd ist. Wohl der Originalität wegen trägt das gesamte Warensortiment Bezeichnungen, die, gelinde gesagt, gewöhnungsbedürftig sind. Knaggal etwa, Torpfin, Solwind, Gürkon, Dalsult, Angrö, Kassholden, Undolf, Mumka, Transöd. Gut, lassen wir es bei diesen wenigen Beispielen, ein Autor soll seine Leser nicht quälen. Vor 7 Stunden muss es gewesen sein, ja ziemlich genau vor 7 Stunden, da betrat ich neugierig und frohgemut die riesige Eingangshalle. Eine verwirrende Menge an Schildern und Pfeilen, die gewiss der Kundenorientierung dienen sollen, empfing mich. Auf den Schildern befanden sich Symbole. Ein Einsteinkopf vor einer Bücherwand, ein Unbekannter, der durch einen Bilderrahmen schaut, eine Kleinfamilie auf Liegestühlen, ein Mann mit Schürze vor einem Herd, eine Dogge auf einer Couch, ein Baby, das gewickelt wird, ein Laternenanzünder aus vergangenen Zeiten, eine Katze auf einem Kopfkissen, rot geschminkte Lippen an der Milchkrone einer Kaffeetasse, ein Mannequin-Piss. Die Aufzählung mag genügen. Wo, fragte ich mich, würde wohl mein Badschränkchen zu finden sein? Personal konnte ich nicht fragen, denn es war nicht vorhanden. Jedenfalls erblickte ich niemanden unter all den Menschen, der den Eindruck erweckt hätte, zum Mitarbeiterkreis zu gehören. Man appelliert in diesem Konzern wohl an Eigenständigkeit und Pfiffigkeit der Kunden. Eigenständig und pfiffig wollte auch ich sein und folgte daher hoffnungsvoll dem Menschenstrom. Irgendwo musste ja die entsprechende Abteilung sein. Nach geraumer Zeit blieb ich an einem der Leuchtschirme stehen, der einen Lageplan der erdgeschossigen Fluren und Hallen anzeigte. Aber es wird wohl an mir liegen, ging es mir durch den Kopf, dass ich mich nicht zurechtfand. So zog ich weiter. Schilder und Pfeile gab es in Fülle und diese eigenartigen Produktnamen: Wargal, Asknömen, Skarval, Karbis, Woldan, Syklan. Die überbordenden Regale, Behälter und Tische, die zahllosen Leuchtkörper, die unablässigen Durchsagen und die vielen Menschen begannen, einen leichten Schwindel in mir zu erzeugen. Keiner der Kunden, die mir allmählich wie Mitgefangene vorkamen, konnte mir sagen, wo Badezimmereinrichtungen untergebracht waren. Über Rolltreppen gelangte ich in den 1. Stock. Auch hier das gleiche Bild. Schilder, Pfeile, Bildschirme, Schwingtüren, Menschenmassen. Nirgends ein Spiegelschränkchen. Mein Zeitgefühl verlor an Genauigkeit. Mehrmals gelangte ich, obwohl ich den unsäglichen Pfeilen folgte, an die gleichen Stellen. Als ich zum 3. Mal die schaumgekrönte Kaffeetasse sah, folgte ich den Menschen, die auf mich wirkten, als bräuchten sie eine Erfrischung. Und tatsächlich gelangte ich, wenn auch über Umwege, in das hauseigene Restaurant. Missmutig schlürfte ich mehrere Tassen Ferkening, ein seltsam schmeckendes Getränk mit extra viel Koffein. Die Zeit verstrich. Wieder einigermaßen bei Sinnen war ich entschlossen, meinem Spiegelschränkchen weitere Chancen einzuräumen. Es gab ja noch das zweite und dritte Stockwerk. Diesmal wollte ich konsequent den Pfeilen auf dem Fußboden folgen. Das tat ich auch, bis ich, ohne Auskunft geben zu können, wie es dazu kam, wieder vor dem Eingang des Restaurants stand. Was tun? Eigentlich suchte ich zu diesem Zeitpunkt, die Leute saßen bereits bei Kaffee und Kuchen, nur noch den Weg nach draußen. Doch das war leichter gedacht als getan. Zum nächsten Notausgang hätte ich es wohl geschafft. Aber ich hatte mich noch einigermaßen im Griff und wollte kein Aufsehen erregen. Bei diesem Stand der Dinge konnte ich genauso gut noch den dritten Stock inspizieren, um meiner dahinsiechenden Hoffnung zu finden, was ich nun schon so lange suchte, neue Kraft zuzuführen. Wieder Schilder, Symbole, Pfeile, Informationstafeln, Schwingtüren. Ich schleppte mich vorbei an meterlangen Regalen, Gitterboxen, Auslageflächen. Ich spürte Wortgewitter in meinem Hirn. Oxygal, Tunderbö, Raikün, Bicol, Halmon, Rotam. Der Menschenstrom trieb mich in die Elektroabteilung. Tausende Lichter und Lampen klagten mich an. Du bist ein Versager, du findest einfach die Halle mit dem Badzubehör nicht. Ein wenig Kraft besaß ich noch. Daher ermannte ich mich und lief weiter. Plötzlich befand ich mich gegen meinen Willen erneut im zweiten Stock. Eine menschenfreundliche Kundin, die meine vermutlich zwischen Verzweiflung und Wut pendelnden Gesichtszüge bemerkt haben musste, wies auf das Ausgangsschild. Schilder dieser Art hatte ich an diesem unsäglichen Tal bereits viele Male gesehen. Entsprechend hilflos nickte ich, nicht ohne mir dabei ein Lächeln abzuringen. Und doch geschah ein Wunder. Irgendwie muss ich in das Erdgeschoss gekommen sein, denn bald sah ich von Weitem die Kassen und hinter den Kassen mussten zweifellos die Ausgänge sein. Ich hätte also Grund gehabt, aufzuatmen. Doch ich war einfach zu erschöpft und die endlosen Menschenschlangen an den zahlreichen Kassen lähmten mich zusätzlich. Mit Mühe und Not erreichte ich die Fundgrube und ließ mich auf eines der verbilligten Betten fallen. Die stöbernden Kunden waren mir gleichgültig. Das Spiegelschränkchen war meinem Gedächtnis längst entschwunden. Nur das Bild eines Fadenknäuels tauchte vor meinem geistigen Auge auf. Ein Fadenknäuel bat ich vergeblich in mich hinein. Aber ich wusste ja, ich bin nicht Theseus. Rasch schlief ich ein.
Also Sie merken schon, Überraschungen sind inklusive, nicht?
Ja, aus Zeitgründen kommt jetzt noch eine kürzere Geschichte, um sie nicht zu überstrapazieren. Die Geschichte heißt Zwei Männer. In Hallstatt, der für die bergmännische Sohlegewinnung berühmten Marktgemeinde im Salzkammergut, lebten länger als 70 Jahre Isidor Ramsauer und Johann Georg Werndl. Jener ein Waldbauer, dieser ein ehemaliger Landwirt, der Teile seines behäbigen Vierkanthofes für naturverbundene Urlauber hergerichtet hatte. Ramsauer und Werndl missfielen einander von Kindesbeinen an, ohne dass jemand einen Grund für die frühe gegenseitige Ablehnung hätte angeben können. Als junge Männer waren sie dann wegen einer Liebschaft so heftig in Streit geraten, dass sie sich als Kerle von echtem Schrot und Korn ewige Feindschaft geschworen hatten und fürderhin kein einziges Wort mehr miteinander wechselten. Die Leute in Hallstatt hatten sich an die grimme Feindseligkeit, welche die beiden Männer und mit einer gewissen Folgerichtigkeit auch deren Familien lebenslang pflegten und die sie auf eigentümliche Weise verbannt, gewöhnt. Derlei Dinge nahm man im Ort ohne viel Federlesen hin. Ein bisserl verwundert waren die Menschen lediglich darüber, dass Isidor Ramsauer und Johann Georg Werndl nicht nur im gleichen Jahr, sondern auch in ein und denselben Monat, im Jänner, und zwar ganz kurz hintereinander, aus dem Leben geschieden waren. So überrascht es nicht, dass der Pfarrer, welcher bis zuletzt versucht hatte, die Streithähne miteinander zu versöhnen, den Sterbegottesdienst und das anschließende Begräbnis, vielleicht nicht ohne heimliches Augenzwinkern, auf einen einzigen Tag ansetzte. Mochten auch die Angehörigen der beiden unverhohlen murren, der Priester, ein geistlicher Rat, welcher große Autorität besaß, blieb bei seiner Entscheidung und nannte als Grund wichtige Dienstreisen im Dekanat Bad Ischl, die ihn, so versicherte er, hinderten, zwei Termine nahe beieinander wahrzunehmen. Am festgesetzten Tag erschienen also viele Einwohner Hallstatts und Angereiste im Gotteshaus Mariä Himmelfahrt, Ramsauers Leute, wie die Leser sich gewiss schon gedacht haben werden, auf der einen, Werndls auf der anderen Seite des Kirchenschiffes. Der weitaus größte Teil der Beerdigungen im Ort vollzog sich als Erdbestattung. Es gab aber ein Tribut an den Zeitgeist, hin und wieder Urnenbeisetzungen, so auch in unserem Falle. Auf den Treppenstufen zum Altar standen also zwei Urnen. Während der Ansprache des Pfarrers fiel einigen der engsten Familienangehörigen auf, dass der Prediger, wenn er vom Waldbauern Ramsauer redete, für den wegen seines lebenslustigen Naturells eine rote Urne ausgewählt worden war, auf das schwarze Behältnis zeigte und umgekehrt. Das mochte freilich noch angehen, der geistliche Rat war schließlich nicht mehr der Jüngste. Nun geschah es aber, dass beim Leichenbegängnis die schwarze Urne tatsächlich in den für Isidor Ramsauer und die rote in den für Johann Georg Werndl vorgesehenen Platz gesenkt wurde. Niemand wagte zu widersprechen. Selten, das muss gesagt werden, sah man solch versteinerte Mienen. Wortlos ging man auseinander, erst die um den Waldbauern, dann in gehörigem Abstand die um den ehemaligen Landwirt Trauernden. Da auch in der Folgezeit keine Kritik aufkam und daher das Missverständnis nicht offen aufgeklärt wurde, erwiesen fortan die Menschen Ramsauer an der Stätte Werndls und Werndl an der Ramsauers die Ehre eines Besuches. Auf diese Weise war, so schien es, die Ordnung aufrechterhalten. In der roten Urne lag Ramsauer, in der schwarzen Werndl, nur eben ein jeder an der falschen Stelle. Vor wessen Asche aber standen tatsächlich die Friedhofsbesucher, welche des einen oder des anderen Hingeschiedenen gedachten? Gewiss regte sich zuweilen bei manchem Angehörigen ein leiser Zweifel. Doch woher sollte Antwort kommen? Vom geistlichen Rat jedenfalls nicht. Das war ein kluger und verschwiegener Gottesmann, der von der festen Überzeugung geleitet wurde, dass auf Erden keine Feindschaft ewig währt, so sehr manche Menschen sich.
Danke fürs Zuhören. Wir sehen uns auf der nächsten Leipziger Buchmesse.